Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
In der Schweiz hat die Teuerung im Oktober deutlich angezogen. Die Kantone möchten, dass überall die gleichen Mindestsätze für Stipendien gelten. Der britische Hedgefonds Laxey macht ein Übernahmeangebot für den größten Schweizer Baukonzern Implenia. Der Norden Iraks steht vor einem Krieg. Die Türkei droht militärisch gegen die kurdische PKK vorzugehen. Wir sprechen mit einer Journalistin, die im Konfliktgebiet lebt. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Martin Stucki und mit den Nachrichten Thomas Küenzi.
Die Inflation ist im Oktober deutlich gestiegen auf neu 1,3% gegenüber nur 0,7% im September. Damit liegt sie auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der Bericht von Markus Mucklin.
Zwar sind es vor allem technische Erhebungsgründe, die im Oktober den Teuerungsschub bewirkt haben. Noch im Juli hatte der Ausverkauf die Preise auf Kleidern und Schuhen gedrückt. Nun wurden die regulären Kleider- und Schuhpreise berücksichtigt, was in diesem Sektor einen überdurchschnittlichen Preissprung von fast 20% brachte. Doch trotz dieses Sonderfaktors, der Inflationstrend hat sich verstärkt. Auch für andere Waren muss mehr bezahlt werden, wie etwa für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Das Bundesamt für Statistik rechnet nun bis Ende Jahr mit einer Teuerung zwischen 1,5 und 2%. Es nennt als Gründe das Wirtschaftswachstum, die hohen Erdölpreise sowie eine mögliche Zinserhöhung durch die Nationalbank, was die Hypothekarkredite und die Mieten verteuern könnte. Vertreter der Nationalbank haben jüngst wiederholt eine solche Zinserhöhung angedeutet. Sie verwiesen dabei auf den wachsenden Inflationsdruck, der durch den schwachen Frankenkurs genährt werde. Das macht die Importwaren teurer, die neuesten Daten des Bundesamtes für Statistik belegen es. Die Preise auf den Importprodukten haben sich in der Jahresfrist stärker erhöht als die Preise auf den Inlandgütern.
In der Schweiz hat die Zahl der Erwerbstätigen Mitte dieses Jahres einen Rekordstand erreicht. Demnach gingen Ende Juni gut 4,1 Millionen Menschen einer Arbeit nach. Das sind 71.000 mehr als noch vor einem Jahr, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Überdurchschnittlich zugenommen hat dabei die Zahl der Teilzeitbeschäftigten, vor allem bei den Frauen. Neu haben demnach mehr als 55% der erwerbstätigen Frauen einen Teilzeitjob. Der britische Investor Laxey hat ein Kaufangebot gemacht für die Implenia, den größten Baukonzern der Schweiz. Dabei handelt es sich um ein Pflichtangebot. Anfang Woche hatte Laxey nämlich zusätzliche Aktien der Implenia erstanden und besitzt nun über 33% Anteile am Konzern. Unklar ist, was Laxey mit dem Angebot bezweckt. Sie bietet pro Aktie nämlich nur gut 33 Franken. Der aktuelle Börsenkurs liegt aber deutlich höher. Die Schweizer Erziehungsdirektoren wollen die Stipendiengesetze vereinheitlichen und haben deshalb neue Mindeststandards festgelegt. Bis Ende Mai 2008 können die Kantone und Bildungsinstitutionen dazu Stellung nehmen. Vereinheitlicht werden sollen etwa die Berechtigung für Stipendien, die Bezugsdauer, Altersgrenzen sowie die Höchstbeträge. Die vereinheitlichten Standards werden frühestens im Frühling 2009 zuhanden der Kantone verabschiedet. Nicht nur bei den Stipendien, auch bei der Sonderpädagogik wollen die kantonalen Erziehungsdirektoren eine gemeinsame Basis in den Kantonen. So sollen die Abklärungsverfahren, ob ein Kind in einer Regelklasse zur Schule gehen kann, vereinheitlicht werden. Und nach Möglichkeit sollen Kinder, die eine besondere pädagogische Betreuung brauchen, nicht separiert, sondern integriert werden. Zu diesem Zweck haben die Erziehungsdirektoren ein neues Sonderpädagogik-Konkordat zuhanden der Kantone verabschiedet. Es tritt in Kraft, wenn 10 Kantone beigetreten sind, frühestens aber Anfang 2011. Auf den Rücktritt von Martina Hingis und dem Geständnis, bei ihr sei Kokain nachgewiesen worden, gibt es verschiedene Reaktionen. So sagte Matthias Kamber, Leiter der Dopingprävention beim Bundesamt für Sport, der Kokainkonsum sei ein Fakt und deshalb könne nicht nur von Verdacht gesprochen werden. Auch Hingis Sponsor V. Zug hat reagiert, die Werbekampagne mit ihr werde unterbrochen. Bei einem Luftangriff im Norden Sri Lankas ist der politische Führer der Rebellen, der Tamil Tigers, ums Leben gekommen. Beobachter sprechen von einem schweren Schlag gegen die Rebellengruppe. Beim Getöteten handelt es sich um Tamil Selvan. Er war bei früheren Gesprächen mit der Regierung Verhandlungsführer der Tamil Tigers. Laut Angaben des tamilischen Geheimdienstes hat die Luftwaffe bewusst ein Treffen führender Mitglieder der Rebellenbewegung angegriffen. Im Osten Afghanistans haben Soldaten der internationalen Schutztruppe einen früheren Taliban-Kommandanten getötet. Dies teilte ein Militärsprecher mit. Der Mann sei bei Kämpfen an der Grenze zu Pakistan in einen Hinterhalt geraten. Derweil ist es im Westen des Landes erneut zu heftigen Kämpfen gekommen zwischen afghanischen Truppen und Kämpfern der Taliban. Laut offiziellen Angaben sind die Taliban-Kämpfer auf dem Vormarsch. Die afghanischen Truppen hätten daher von der NATO Unterstützung aus der Luft angefordert. Der Internetkonzern Google arbeitet künftig mit der Internetplattform MySpace zusammen. Dies ermöglicht den Entwicklern der beiden Konzerne, neue Programme, etwa für Filme oder Spiele, zu kreieren, die auf Google und MySpace laufen sollen. Die neuen Programme erleichtern es unter anderem, gezielt Werbung zu platzieren. Die Unterhaltungsbranche nutzt Google und MySpace bereits sehr aktiv, um Musik und Filme zu vermarkten. Mit der neuen Zusammenarbeit der beiden Internetkonzerne erhält Microsoft mit ihrem Partner Facebook Konkurrenz.
12.37 Uhr, Rendezvous mit diesen Schwerpunkten. Gleiche Stipendien für alle, die Kantone möchten Mindestnormen einführen. Übernahmeangebot für den größten Schweizer Baukonzern. Wie ernst ist es den britischen Finanziers? Abruptes Ende einer glanzvollen Karriere. Die Dopingvorwürfe gegen Martina Hingis und der Blick zurück auf bessere Zeiten. Internetfreunde als Geldmaschine. Große Konzerne wollen am Erfolg von MySpace und Co. teilhaben. Politische Motivation, Mutter sein. Was die neue Nationalrätin Barbara Schmid-Federer in Bern bewegen will. Und drohender Krieg in Nordirak. Wie gefährlich ist der Konflikt zwischen der Türkei und der kurdischen PKK? Gast im Tagesgespräch um 1 ist die Journalistin Inga Rock, die selbst im Norden Iraks lebt. Zuerst haben sie sich daran gemacht, die Kinderzulagen und das Schuleintrittsalter zu vereinheitlichen. Jetzt wollen die Kantone auch ihr Stipendienwesen angleichen. Mit Mindeststandards wollen die Erziehungsdirektoren sicherstellen, dass Lehrlinge und Studenten in allen Kantonen nach einheitlichen Kriterien unterstützt werden und auch ähnlich viel Geld erhalten. Ihren Entwurf haben sie am Vormittag vorgestellt. Olivia Ebinger.
Neu soll es in allen Kantonen gleich sein. Studentinnen und Lehrlinge können den Studienort frei wählen. Sie werden 2 Semester länger als die übliche Studienzeit unterstützt. Und sie können eine Art Freibetrag zusätzlich verdienen, ohne dass gleich die Stipendien gekürzt werden. Vor allem aber sollen alle Kantone die Höhe der Stipendien vereinheitlichen und dieselben Berechnungsmethoden anwenden. Dies, so die Präsidentin aller kantonalen Erziehungsdirektoren, Isabelle Chassot, brächte den Studenten und Lehrlingen 3 Vorteile.
Zuerst die freie Mobilität, die zweite Frage ist dann die Höhe und wir hoffen, dass dann die dritte auch die Berechnungsmodell ist, das überall gleich ist und das vor allem jetzt wirklich Kostenrechnung nimmt, was sind die Kosten und was sind dann die Verdienste, die er haben kann.
Doch die große Streitfrage, die wird im vorgestellten Konkordat nicht geregelt, nämlich wie werden Studenten unterstützt mit Stipendien oder mit Darlehen, die zurückbezahlt werden müssen. Da haben sich die Erziehungsdirektoren noch nicht festgelegt, sondern schicken 2 Varianten in die Vernehmlassung. A. Es ist weiterhin Sache der Kantone, ob und wie viele Darlehen ausbezahlt werden. Oder B. Es wird in allen Kantonen einheitlich geregelt. Darlehen dürfen maximal die Hälfte ausmachen und dürfen nur für Ausbildungen auf Universitätsniveau ausgerichtet werden, nicht aber für Berufslehren oder fürs Gymnasium. Die persönliche Haltung der Erziehungsdirektorenpräsidentin CVP-Frau Chassot ist klar.
Für mich wäre die bessere Lösung Stipendien für die Erstausbildung und Darlehen für die zweite Ausbildung.
Sie geht auch davon aus, dass sich die Kantone am Ende darauf einigen werden. Doch dies ist sehr optimistisch. Viele Kantone sind aus Spargründen dazu übergegangen, die Stipendien zu kürzen und vermehrt nur als rückzahlpflichtige Darlehen zu gewähren. Ob sich die Kantone in diese Streitfrage dreinreden lassen wollen, ist fraglich, zumal am Ende meist die Kantonsparlamente über einen Beitritt zu diesem Stipendienkonkordat entscheiden. Darlehen oder Stipendien, dies ist auch seit langem eine Grundsatzfrage zwischen links und bürgerlich. Die direkt Betroffenen, die Studenten, machen geltend, dass sie wegen Darlehen am Ende der Ausbildung oft mit einem Schuldenberg dastehen, der dann abgetragen werden muss. Sarah Gerhardt ist Co-Präsidentin des Studierendenverbands.
Für uns ist klar, dass Darlehen keine Möglichkeit der Ausbildungsbeihilfen darstellen, weil sie der Chancengleichheit keinen Vorschub leisten.
Doch nicht nur in diesem Punkt beurteilen die Studierenden dieses Stipendienkonkordat kritisch. Zwar begrüßen sie, dass nun die Berechnungsgrundlage vereinheitlicht werden soll. Doch die vorgestellte Lösung lasse zu vieles offen.
Wir hätten gerne Grundsätze, was für die Berechnung der Höhe der Stipendienbeiträge genau angeschaut wird. Einkommen der Eltern oder der Studierenden, Vermögen, was zählt, was nicht, damit es nicht kantonal unterschiedlich geregelt wird und damit wieder zu einer Ungleichbehandlung führt.
Nur so könne ein Schritt Richtung Chancengleichheit gemacht werden.
Der Übernahmekampf um den größten Schweizer Baukonzern Implenia geht in eine neue Runde. Der britische Hedgefonds Laxey macht jetzt ein offizielles Übernahmeangebot. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Die Briten kontrollieren zusammen mit anderen Finanzinvestoren bereits ein Drittel des Schweizer Baukonzerns. Manuel Rentsch von der DRS Wirtschaftsredaktion. Weshalb wollen diese Investoren den größten Schweizer Baukonzern schlucken?
Ja, es geht vor allem um das schnelle Geld. Die Leute, die hinter der britischen Gesellschaft Laxey stehen, das sind Spekulanten, man muss es leider so sagen. Das Muster ist immer dasselbe. Laxey beteiligt sich an unterbewerteten Firmen, nimmt einen Sitz im Verwaltungsrat und dann wird der Aktienkurs nach oben getrieben. Sobald der Aktienkurs dann steigt, verabschieden sich die Briten mit einem satten Gewinn.
Und was heißt das nun für Implenia in der Schweiz?
Ja, bei der Baufirma Implenia ist das wohl nicht anders. Auch hier verlangt Laxey mehr Einfluss im Verwaltungsrat. Letztlich wohl auch mit dem Ziel, den Schweizer Baukonzern mit einer anderen europäischen Baufirma zu fusionieren. Dadurch würde der Aktienkurs massiv steigen und das bringt einen grossen Gewinn. Dasselbe haben wir übrigens auch im Fall von Saurer gesehen. Laxey hatte sich an Saurer beteiligt und hat den Industriekonzern dann mit Oerlikon fusioniert und hat dabei Kasse gemacht.
Wie realistisch ist es jetzt nun, dass diese Übernahme überhaupt zustande kommt?
Das ist schwer zu sagen. Die komplette Übernahme würde die Investoren wohl zwischen 400 bis 500 Millionen Franken kosten. Ich zweifle, ob Laxey mit seinen Partnern überhaupt so viel Geld investieren will und kann.
Wie reagiert Implenia auf das Übernahmeangebot?
Es liegt noch keine offizielle Stellungnahme vor. Der Baukonzern hat bisher aber immer um die Unabhängigkeit gekämpft. Ich habe heute Morgen noch kurz mit dem Chef von Implenia gesprochen. Er ist von dem Übernahmeangebot überrascht worden. Das zeigt, dass es sich um ein feindliches Angebot handelt.
Und wie geht es nun weiter?
Ja, Laxey will heute Nachmittag die Übernahmepläne an einer Pressekonferenz erläutern. Ich gehe davon aus, dass die Investoren viel Lärm machen werden, eben mit dem Ziel, am Schluss den Aktienkurs nach oben zu treiben und dann bei bester Gelegenheit auszusteigen. Die Frage ist dann natürlich, wer das Aktienpaket aufkauft und ob Implenia am Schluss bei einem ausländischen Baukonzern landet.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Gestern hat die Schweizer Tennisspielerin Martina Hingis ihren Rücktritt erklärt und als Begründung gesagt, sie stehe unter Dopingverdacht. Am 29. Juni zeigte eine Dopingkontrolle in Wimbledon den Befund Cocaine. Hat Martina Hingis gedopt oder besteht lediglich ein Verdacht? Und was bringt Kokain und ist Sabotage möglich? Sportredaktor Freddy Hunkeler.
Die Dopingkontrolle bei Martina Hingis wurde am 29. Juni in Wimbledon vorgenommen und ergab in der A- wie auch in der B-Probe einen positiven Befund. Fakt ist also, dass der Schweizerin die Einnahme von Kokain nachgewiesen wurde, ein verbotenes Dopingmittel. Zu seiner Wirkung sagt Matthias Kamber:
Kokain ist ein Stimulans, das heißt, Kokain stimuliert die körperliche Leistungsfähigkeit und somit wird ein Sportler oder eine Sportlerin am Wettkampf leistungsfähiger.
Nicht aber im Training, da wird auf Kokain nicht kontrolliert. Wenn A- und B-Probe übereinstimmen und ein positives Ergebnis zeigen, ist dies ein hieb- und stichfestes Faktum, sagt Kamber.
Für mich ist das ein Fakt, denn vom Labor her, sobald eine A-Probe positiv ist und die B-Probe bestätigt den gleichen Befund, ist das ein Fakt und die Probe gilt als positiv.
Sie hätte auch eine Haaranalyse vornehmen lassen und die sei negativ ausgefallen. Kann da also lediglich von einem Verdacht gesprochen werden und gilt weiterhin eine Unschuldsvermutung?
Eine Unschuldsvermutung gilt natürlich immer bis zu einem erstinstanzlichen Urteil. Frau Hingis hat die Möglichkeit, nun ihre Bedenken bezüglich Sabotage oder Unkorrektheit vor einem Untersuchungsgremium darzulegen. Und dieses hat dann die Aufgabe zu beurteilen, ist das wirklich, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, ist allenfalls eine Strafminderung möglich oder nicht.
Ob Martina Hingis wissentlich oder willentlich gedopt oder ob sie aus Leichtsinn die Substanz eingenommen hat, bleibt offen. Immerhin ist Kokain eine weit verbreitete Partydroge.
Ja, das ist richtig so und deshalb ist es sehr wichtig zu wissen, wann eigentlich die Einnahme stattgefunden hat. Man weiß heute von Kokain, dass es über mehrere Tage nachgewiesen werden kann. Kokain ist nur am Wettkampf verboten. Es besteht also die Möglichkeit, dass Kokain vor dem Wettkampf genommen wurde, nicht in einem sportlichen Zusammenhang, aber dafür müsste man eben die Analyseresultate haben, das beurteilen zu können.
Doping-Experte Matthias Kamber im Bericht von Freddy Hunkerle. Eine grandiose Tenniskarriere wurde gestern also abrupt beendet. Vom Wunderkind zum unrühmlichen Abgang. Barbara Kolpi schaut zurück auf Martina Hingis Karriere.
Martina Hingis Karriere war von Anfang an geplant. Schon mit 3 Jahren stand sie auf dem Trainingsplatz, wurde von Mutter Melanie Molitor getrimmt.
Ich habe natürlich mit 3 schon angefangen zu spielen. In den ganzen Nachmittag auf dem Tennisplatz 5-6 Stunden verbracht. Und man hat dann einfach die Resultate wollen und müssen fast erbringen, oder? Und von dem her ist es eben einfach immer schon eine Gegend.
Sagte sie in einem Interview vor 3 Jahren. Mit 14 Jahren gab Wunderkind Martina Hingis ihr Debüt auf der WTA-Tour beim Turnier in Zürich.
Das ist schwierig, man muss sich zuerst auf das Tempo gewöhnen, weil das muss man einfach erleben, weil am Anfang kommst du davor, siehst du die Bälle fast nicht, wenn sie so schnell kommen.
Im Jahr darauf erreichte Martina Hingis in Hamburg das erste Endspiel. Wieder ein Jahr später folgte der erste Turniersieg in Filderstadt. 1997 war dann das Jahr des ganz großen Durchbruchs von Martina Hingis mit den 3 Grand-Slam-Titeln in Melbourne, Wimbledon und New York. Mit 16 Jahren und 6 Monaten war sie die jüngste Tennis-Nummer 1 der Geschichte.
Ja, ich glaube, wenn man Nummer 1 wird von der Welt, dann man weiß, man hat es erreicht, für was man jahrelang immer gekämpft hat oder auch hingeschafft hat. Und jetzt ist man am Ziel erlangt und das ist einfach super Gefühl.
Insgesamt 209 Wochen konnte Martina Hingis dieses Gefühl der Nummer 1 genießen. 2 weitere Titel beim Australian Open kamen 98 und 99 dazu. Nur 4 Monate später erlitt Martina Hingis im Finale des French Open, dem einzigen Grand-Slam-Turnier, das sie nie gewinnen konnte, aber eine herbe Niederlage gegen Steffi Graf. Ein Spiel, das sie hätte gewinnen müssen. Ein Spiel, das eine Wendemarke in ihrer Karriere war. Immer mehr machten sich Fußschmerzen bemerkbar, die chronisch wurden, und Martina Hingis 2002 im Alter von erst 22 Jahren zu einem ersten Rücktritt zwangen. Dann im Januar 2006 das Comeback.
Natürlich ist das eigentlich im Hinterkopf und das Ziel. Einfach die Spitze noch mal können zu erreichen und mit den Besten mithalten und die Besten auch können schlagen allenfalls.
Auf Anhieb schaffte sie es in Gold Coast in den Halbfinale, gewann die Turniere von Kalkutta und Rom und stieß in der Weltrangliste bis auf Rang 6 vor. Ihren letzten von insgesamt 43 Turniersiegen feierte Martina Hingis letzten Januar in Tokio. Wieder waren es Verletzungen, die sie plagten. Über einen Rücktritt wurde spekuliert, dass der Auslöser aber der positive Befund auf Kokain war, kam überraschend.
Auf Anraten meiner Anwälte darf ich leider hier keine Fragen beantworten. Meine Antworten könnten jemanden beleidigen und noch mehr Probleme schaffen. Und darum bleibt mir nur etwas, mich bei Ihnen für Ihr langjähriges Wohlwollen zu bedanken und auch Ihnen zu versichern, ich habe nie gedopt.
Was zurückbleibt, ist der dunkle Schatten auf die Karriere der größten Schweizer Sportlerin, die das Frauentennis mit Spielwitz, Intelligenz und Technik geprägt hatte.
Sie heißen Facebook, MySpace oder auch Crossing und sie bringen Millionen von Internetnutzern auf der ganzen Welt zusammen. Diese sogenannten Social Networks haben offenbar ein derartiges Wachstumspotenzial, dass sich jetzt auch die großen kommerziellen Computer- und Internetkonzerne dafür interessieren. Vor wenigen Tagen hat Microsoft für nur 1,6% der Aktien von Facebook sagenhafte 240 Millionen Dollar bezahlt. Heute wird bekannt, dass Google mit Branchenführer MySpace kooperieren will. Ob die Rechnung denn aufgehen werde, wollte ich vom DRS-IT-Experten Guido Berger wissen. Aber zuerst habe ich ihn gefragt, was denn diese sozialen Netzwerke überhaupt seien.
Also im Moment funktioniert das so, Sie melden sich auf einer bestimmten Seite an, zum Beispiel eben Facebook oder MySpace, erstellen dort ein sogenanntes Profil, das heißt, man stellt eine persönliche Seite zusammen, ein Foto zum Beispiel oder weitere Kontaktangaben, seine Vorlieben und so weiter. Also soweit wäre das eigentlich noch vergleichbar mit der guten alten Visitenkarte, einfach mit mehr Angaben drauf. Der große Unterschied zur Visitenkarte ist, dass man dann eben diese verschiedenen Profilseiten untereinander noch verknüpfen kann. Also das heißt, ich kann zusätzlich noch angeben, welche Leute ich sonst noch kenne, also meine Freunde und meine Bekanntschaften. Und dann bedeutet das eben jedes Mal, wenn ich jemandem meine Visitenkarte oder eben meine Profilseite weitergebe, kennt er dann nicht nur mich, sondern auch noch alle meine Bekannten.
Und das geht millionenfach so. Wo ist das kommerzielle Interesse an dieser Geschichte?
Ich glaube, das ist zu sehen als eine Investition in die Zukunft. Im Moment verbindet das Internet ja eigentlich Computer miteinander. Mit Netzwerkkabeln werden da Maschinen, gesichtslose, unpersönliche Maschinen miteinander verbunden. Und diese sozialen Netzwerke, die setzen jetzt auf dieser Infrastruktur auf, bilden eine neue Ebene und verbinden jetzt eben richtige Menschen mit anderen Menschen. Und ich glaube, in dieser neuen Form von Netzwerk sehen sehr viele Unternehmen ein großes Potenzial für die Zukunft.
Weil sie diesen Menschen dann zum Beispiel Werbung verkaufen können.
Ich glaube, die Werbung ist heute das vorherrschende Businessmodell, weil halt diese sozialen Netzwerke sehr hohe Nutzungszahlen haben, diese Nutzerzahlen steigen gewaltig und weil diese Netzwerke offenbar ein großes Bedürfnis erfüllen und deshalb lässt sich mit Werbung im Moment Geld verdienen auf diesen Seiten. Ich glaube aber auch, dass diese Goldgräberstimmung nicht ewig anhalten wird, da sind neue Ideen gefragt. Und ein Beispiel wäre, ich könnte mir ein Programm vorstellen, das meinen Musikgeschmack mit meinen Bekannten und Freunden austauscht. Und in dem Fall wäre es jetzt eben denkbar, dass ich dann direkt Musik kaufen kann und dass der Betreiber eines solchen Netzwerks zum Beispiel einen Anteil dieses Umsatzes mitverdienen würde.
Das heißt, diese sozialen Netzwerke sind kommerziell so interessant, weil so viele Menschen so viel von sich preisgeben.
Das ist richtig, weil es eben in Zukunft darum gehen wird, dass man nicht mehr gesichtslose Maschinen miteinander verbindet, sondern Menschen mit einem Profil und die man kennt in dem Sinn. Und jetzt geht es eben darum, wer wird in Zukunft die Kontrolle haben über diese neue Form von Netzwerk. Also da werden jetzt die entscheidenden Positionen bezogen.
Meint Guido Berger von der DRS-IT-Redaktion. Wenn in einem Monat das neu gewählte Parlament zum ersten Mal zusammenkommt, wird unter der Bundeshauskuppel eine ganze Reihe von neuen Gesichtern zu sehen sein. Diese und nächste Woche porträtieren wir einige der 50 neu gewählten Nationalräte und Nationalrätinnen aus jeder großen Partei eine Figur, die uns besonders aufgefallen ist. Heute ist die Reihe an Barbara Schmid-Federer. Sie hat für die Zürcher CVP überraschend einen dritten Sitz geholt, obwohl sie bis jetzt nur regional politisierte. Urs Bruderer hat die zweifache Mutter mit der politischen Blitzkarriere in Zürich getroffen.
Barbara Schmid lächelt schon vor der Apotheke ein erstes Mal.
Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ein Stillkleber an der Tür ist.
Der Hinweis auf eine Stillecke in der Apotheke. Da wollen wir hin. Ein kleines Büro, kleiner Tisch, kleine Stühle, kein Tageslicht, dafür getrennt vom Verkaufsraum.
Also ich habe effektiv Stillen als Stress empfunden. Damals, vor 12 Jahren, war es absolut undenkbar, dass man in Zürich irgendwo stillt.
An diesen Stress erinnerte sie sich jetzt im Wahlkampf und startete die Aktion mit den Stillklebern. Eine typische Geschichte für Barbara Schmid. Aktiv wird die Mutter von zwei Söhnen aus persönlicher Betroffenheit. So rutschte sie auch in die Politik.
Die Initialzündung hat ganz klar die Geburt von meinem ersten Sohn gegeben. Ich bin auch überall, wo ich auch hinkomme, bin immer nur auf Negatives gestoßen.
Als Mutter arbeitet man nicht, hieß es bei Verwandten. Warten, jahrelang, hieß es in den Krippen. Und Nanny war weit und breit keine zu finden.
Und dann habe ich gefunden, es kann ja wohl nicht sein, dass 60-jährige Männer im Nationalrat erzählen, wie die heutigen Frauen mit ihren Kindern umzugehen haben, wo sie doch gar keine Ahnung haben, wie sie nicht in der Situation und nicht in der heutigen Gesellschaft leben. Und ich habe dann gefunden, ich will denen gerne mal meine Ansicht mitteilen und so weit sind wir jetzt, ich kann das denen mitteilen.
Nach dieser Kampfansage lässt sie die feinen Züge ihres Gesichts spielen und beweist, dass es nicht nur ein breites Lachen gibt, sondern auch ein breites Lächeln. Charme, ja, Engagement auch, aber Feminismus brauchen die Bundesberner Männer nicht zu fürchten.
Nein, es braucht es ja auch nicht mehr. Also ich meine, die Frauen haben heute ganz eine andere Situation als früher noch.
Und politisch braucht es offenbar auch nicht mehr so furchtbar viel. Der Bund soll sich auf die heute praktizierte Anstoßfinanzierung beschränken.
So, dass einmal die Krippenplätze wirklich stehen und nachher kann man dann eben schauen, dass es marktwirtschaftlich aufgeht und sich selber dreht.
Und wo der Markt die Armen vergesse, sei es an den Gemeinden, falls sie wollten, Subventionen zu sprechen. Und falls sie können, muss man anfügen. In ihrer Gemeinde Männedorf an der Zürcher Goldküste hat Barbara Schmieds CVP letztes Jahr mit der SVP gegen FDP und Linke eine Steuersenkung durchgesetzt. Jetzt will sie nochmal senken, obwohl der FDP-Finanzvorstand schon jetzt ein Loch in der Kasse vorhersagt. Die SVP meint, man müsse halt bei der Gemeinde abbauen. Barbara Schmied stimmt zu.
Man darf noch ein bisschen, ja.
Als Nationalrätin aber kann sie sich finanzpolitisch noch nicht festlegen. Auf die Frage, wo beim Bund noch abgebaut werden könne, folgt ein langes Schweigen. Bei den Investitionen fallen ihr die Stichworte ein. Bildung, sagt sie, und Familien, besonders die Ärmeren. Da erwärmt sie sich sogar für Steuergutschriften, eine eher linke Idee.
Gutschriften finde ich auch ein gutes Modell. Das ist etwas, was ich allenfalls auch unterstützen würde, wenn es gut ausgearbeitet ist.
Man spürt Dossierunsicherheit und, eine Seltenheit in der Politik, den Mut, dazuzustehen.
Also Hardliner bin ich grundsätzlich nie, aber ich muss schon mich stark einarbeiten. Ja.
Barbara Schmied wird aus ihrem Leben heraus politisieren. Sie wird sich für Kinder stark machen, für Familien, für Apotheken und KMUs. Ihr Mann führt eine Apotheke am Zürcher Paradeplatz, sie arbeitet im Hintergrund mit, Inhaber sind sie gemeinsam. Und sonst? Schickt Zürich eine politische Wundertüte nach Bern?
Klar, junge im Sinn von politisch junge Personen sind Wundertüten, das ist es so, ja.
Man spürt den Willen, man wird sehen, wozu.
Urs Bruderer über die Zürcher Nationalrätin Barbara Schmid-Federer.